Ja, wunderschönen guten Morgen. Gut, schaut ihr alle aus. Danke. Meine Predigt heute Morgen ist tituliert In Zeiten der Not. Handreichung aus Psalm 46, den werden wir miteinander heute Morgen angucken. Für Zeiten, wenn es eng wird. Und wir werden ja zurzeit bombardiert mit Nachrichten von Mangel. Ja, stellt euch drauf ein, es wird kalt und geht nach Griechenland oder so. Ja. Im Winter, das war doch der Vorschlag, oder? Ja, vom griechischen Tourismusminister, die Rentner hat er eingeladen. Die deutschen Rentner nach Griechenland, nach Kreta. Hast du dich angesprochen, Phil? Ja, ja. Genau, und da gibt es alle möglichen Vorschläge. Natürlich so dieses Thema Knappheit. Es wird eng. Ja. Es reicht nicht aus. Und das ist ja was, mit was wir täglich bombardiert sind. Und natürlich, wir Deutschen lieben es ja, solche Nachrichten. Ja, dann können wir wieder so richtig Angst haben. Das freut uns alle. Da sind wir richtig gut drin. Aber es ist vielleicht auch mal gut, so ein bisschen jetzt nicht nur von diesen äußeren Aspekten, diesen globalen Themen. Und das gibt es natürlich wahnsinnig viele. Und man spricht ja auch von einer Polykrise. Also das heißt, wir haben zurzeit schon eine Situation weltweit, wo verschiedene Krisen aufeinander wirken und sich verstärken. Das nennt man eine Polykrise. Das ist schon heftig, ja, und das will ich gar nicht irgendwie minimieren, sondern wird uns das eine und das andere treffen und wir werden lernen müssen, mit Veränderungen klarzukommen und mit verschiedenen Themen umzugehen. Das ist ganz klar, auch für uns als Christen ist es so. Immer wieder zu betonen, nur weil wir Christen sind, heißt nicht, dass wir keine Probleme hätten. Ja. Die Frage ist, können wir anders damit umgehen? Ja. Haben wir eine andere Hoffnung? Haben wir eine andere Zuversicht? Haben wir eine andere Lebenspower? Können wir anders reagieren auf Situationen, wenn es eng wird? Und natürlich gibt es auch die ganz persönlichen Engpässe, in die wir immer mal wieder im Leben kommen. Ja, es ist noch so viel Monat übrig nach dem Ende des Geldes. So, es ist noch so viel Aufgaben da und keine Zeit mehr. So viele Erwartungen, keine Kraft mehr da. Die biologische Zeitbombe tickt und kein Lebenspartner gefunden und so weiter. Es wird eng, immer mal wieder im Leben. Wie reagieren wir drauf? Es ist gut, auch mal ein bisschen zu reflektieren in solchen Zeiten, wenn es eng wird oder es droht, eng zu werden. Wie reagieren wir denn eigentlich drauf? Und wenn ich so mich erinnere, so meine Geschichte hat mich mal ein bisschen reflektiert. Als ich ganz jung war, damals meine Mutter an Krebs erkrankt und dann wurde es eng bei uns in der Familie. Ja, weil natürlich diese Krebserkrankung meiner Mutter zur damaligen Zeit war es noch viel schwieriger als heutzutage und es ist heute immer noch sehr schwierig, wenn jemand an Krebs erkrankt. Aber da, wir waren vier Jungs, vier Kinder, mein Vater ging arbeiten, meine Mutter war an Krebs erkrankt und natürlich mit diesem ganzen Engpass, der da entsteht, in vielerlei Hinsicht, wie bin ich damit umgegangen? Und wenn ich darüber reflektiere, das war damals so die Hippie-Zeit, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe so, das war diese Zeit der Melancholie, ja, so Leonard Cohen, Susan takes you down. So, und so zwischen Melancholie und Depression ist man so dahin gesiecht, ja, hat sich zurückgezogen dann in Drogen und in dieser Art von Musik und Lebensart und im Grunde da draußen ist die böse Welt und wir ziehen uns zurück in die Blümchenwelt. Power, Flower, das war so damals die Situation. Ich habe mich davon auch beeinflussen lassen. Ist vielleicht auch mal wieder gut zu überlegen, was beeinflusst uns denn? Was ist im Moment so in der Gesellschaft, die Art und Weise, wie eine Gesellschaft reagiert auf solche Knappheiten und lasse ich mich von dem Spirit mitnehmen. Ist es gut? Führt es uns in eine gute Richtung oder nicht? Dann bin ich zum Glauben gekommen mit 16, 17 Jahren und da kam schon eine andere Zuversicht in mein Leben. Dann ein Jahr später ist mein Vater verstorben, das heißt, ich war mit 18, war ich vollweise. Hatte Glauben, aber auch wieder, es wurde eng in meinem Leben. Und da habe ich gemerkt, so in der Reflexion, einer ehrlichen Reflexion, ich habe damals darauf reagiert, so, okay, jetzt gibt es niemanden mehr, der für mich da ist, jetzt muss ich selbst im Leben zurechtkommen. Ja. Wie gehe ich mit Enge um? Bis zum heutigen Tag ist es so ein bisschen in mir, wenn es eng wird, dann setze ich mich oben drauf, nehme Verantwortung und sage, dann muss es irgendeine Lösung geben. Ja. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber im der Selbstreflexion, so reagiere ich, wenn es eng wird. dann kann ich auch vielleicht ein bisschen brutal werden. So eng wird's, so alle Probleme weg von mir, ich gehe da durch jetzt. Ja. Und manchmal auch so mit dem Kopf durch die Wand. Auch nicht nur gut. So, wie gehst du damit um? Wenn du mal ein bisschen reflektierst, lässt du dich von deiner Geschichte beeinflussen, vom Zeitgeist beeinflussen? Ist das, wie du reagierst, wenn es eng wird, führt es in eine Weite wieder zum Leben, zur Hoffnung, zur Zuversicht, zur Kraft? Oder macht dich das klein, eng, schmerzt, führt in die Sackgasse, in Engpässe? Wie gehst du damit um? Und weil die Bibel ja so lebensnah ist, finden wir in der Schrift nicht nur irgendwelche Stories, sondern Lebenssituationen werden dort aufgegriffen, die wir noch kennen. Und die Bibel zeigt uns Beispiele, wie wir mit Gott, wie wir mit der Wahrheit der Schrift durch solche Zeiten hindurchgehen können, gibt uns Impulse. Und ich lade euch ein, euer Herz zu öffnen, zu weiten, euren Geist zu weiten und zu sagen, Herr, ich will Handreichung von dir. Ich will lernen, wie ist eine gesunde Art und Weise, mit Engpässen im Leben umzugehen. Und lasst das Wort Gottes zu uns sprechen. Psalm 46, ich gehe Stück für Stück mit uns durch den Psalm durch und hol Impulse. Kann ich von dem trinken hier? So, erster Satz fängt an, der Psalm 46. Da habe ich jetzt die Luther-Übersetzung gewählt bei diesen Sätzen, die klingen sehr schön. Ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Sage ich gleich was dazu. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das ist das Thema. In den großen Nöten, die uns getroffen haben. Also es gab es damals auch schon. In den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das ist unsere Überschrift. Und bevor wir so in diese ganzen Themen reingehen, lasst uns mal gucken, wer schreibt denn dieses Lied? Die Korachiter. Wer sind eigentlich die Korachiter? Wer ein bisschen Bibel kennt, der weiß, es gab mal eine Zeit, da berichtet uns die Bibel davon, im 4. Mose 16, da gab es einen Aufstand. Die Korachiter war eine Familie, eine Sippschaft innerhalb der Leviten dieses Stammes, gab es verschiedene Sippen und nur die Sippe Aarons durfte am Tempel dienen. Und die Sippe Korahs nicht. Und das fanden die doof. Und haben sie einen Aufstand gemacht und gesagt, das ist ungerecht. Warum immer nur Aaron? Die kriegen dann das schöne Fleisch, ja, was die Leute bringen zum Opfern. Und die können sich da sättigen und die kriegen den Zehnten vom Zehnten. Und denen geht's gut. Finde ich blöd. Ja. Und dann haben die einen Aufstand gemacht. Sind auf die Straße gegangen, gestreikt. Ungerechtigkeit. Die Sache ging irgendwie schwierig aus. Denn 250 Leute von denen, die da auf der Straße waren, wurden vom Erdboden verschluckt. Das ist einfach die Story, es tut mir leid. Ja, so. Nur weil Mose für sie und Aaron haben für sie gebetet, nur deshalb ging es dann nicht ganz so schlimm aus, haben sie noch geschützt. Aber dieser Aufstand, den sie da gemacht haben, war der Aufstand gegen eine Ordnung Gottes. Ist vielleicht auch gut mal zu überlegen, zum einen, wogegen stehen wir denn auf? Manchmal gibt es Ordnungen Gottes, die sind gut und da sollten wir nicht dagegen aufstehen. In der Cancel Culture. Und jetzt muss ich aufpassen, weil es im Netz ist. Aber es ist nicht gut, in allem einfach immer nur mitzureden und so zu tun, als wäre alles gleich. Nein, Gott hat Unterschiede gemacht. Nicht in der Würde des Menschen, aber Unterschiedlichkeiten in der Aufgabenstellung und Positionierung. Nicht jeder ist für jede Aufgabe geeignet. Es gibt Unterschiede. Und manchmal hat Gott bestimmte Leute gesetzt oder manchmal ist es einfach auch richtig, Respekt zu haben gegenüber denen, die in einer bestimmten Aufgabe drin sind. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir ständig gegen Politiker aufbegehren. Es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, wenn Eltern nicht mehr geehrt werden. Das heißt nicht, man muss alles tun, was die Eltern sagen. Die haben immer recht. Nein, 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 ganz sicher nicht. Aber einen Respekt zu haben, ist sehr wichtig. Sonst funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Natürlich, Mann und Frau sind gleich. Da habt ihr hier beste Vorbilder. Da ist es nicht so, dass sozusagen eine Gleichberechtigung nicht gegeben wäre, sondern Gott hat den Menschen erschaffen als Frau und Mann in seiner Ebenbildlichkeit. ist eine Ebenbürtigkeit. Und es hat auch immer wieder Schwankungen gegeben, aber das ist eine Ordnung Gottes. Warum werden immer wieder die Männer herausgerufen, auch in der Bibel herausgerufen? Warum? Weil die Frauen sind immer schon da. Die Frauen musst du niemals rufen, die sind immer da. Die Männer musst du rufen. Adam, wo bist du? Vom ersten Tag an sozusagen. Der Mann verschwindet und schiebt die Frau vor und die Frau soll es richten und machen. Und deshalb muss man den Mann rufen. Die Frauen sind immer schon da. Ja, die Männer sollen heilige Hände emporheben zum Gebet. Ja, die Frauen nicht, die machen es schon. Das musst du nicht sagen. Die Männer musst du sagen, oder? Hallo Männer. Und deshalb ist es auch richtig, wenn auch Gott manchmal den Mann ruft. Ja, das heißt nicht, dass der Mann der Bessere ist oder dass der Mann alles zu sagen hätte, aber der Mann muss auch in Verantwortung gehen, zusammen mit der Frau. Und erst wenn Frau und Mann miteinander Verantwortung übernehmen, dann funktioniert die Kiste. Das nur nebenbei. So, es gibt gewisse Ordnungen, ja, und es ist gut, die zu erkennen und zu respektieren und da drin zu leben. Da ist heilsam, da ist Kraft drin, das ist gut. Und die haben eine Ordnung, die nun Gott geschaffen hat, haben sie nicht respektiert und haben dagegen aufbegehrt und haben dann dementsprechend gelitten. Jetzt aber, und das ist das Schöne auch bei Gott, obwohl sie eigentlich so einen Mist gebaut haben und gegen Gott aufbegehrt haben und schon richtig auch Not hatten in ihrer Familiengeschichte, Gott hat sie wieder eingesetzt. Und sie wurde dieser Stamm, die übrig gebliebenen von Korah, und haben sich natürlich wieder vermehrt, die wurden dann zu Tempeldienern und sie wurden sogar eingesetzt, um die Tempelschätze zu behüten, zu bewahren und für den Lobpreis mitzudienen, im Lobpreis und in der Anbetung. Das heißt, die haben eine prominente Stellung bekommen in den gottesdienstlichen Geschehnissen. Es ist Wiederherstellung möglich. So, wenn du es verpatzt hast, wenn du gegen Gott aufbegehrt hast, wenn deine Familie irgendeinen Mist gebaut hat in der Vergangenheit, Gott ist gnädig und vergibt und du wirst wieder in Position gesetzt. Und manchmal wird von einem Saulus, der die Christen verfolgt hat, ein Paulus, der die Welt evangelisiert. So, was immer in deiner Familiengeschichte ist, was immer Zerstörung gebracht hat, es gibt eine zweite Chance. Ergreif sie, auch als Familie, bitte. Ich spüre, das ist wichtig, auch für dich, wenn du von der Familiengeschichte her definiert bist und sagst, aus dir wird nie was. Unsere Familie bleibt immer arm. Unsere Familie wird immer versklavt. Unsere Familie wird immer was auch immer. Ja. Und so was Negatives auf deiner Familiengeschichte liegt, dann tritt dagegen an in Christus und sagt, Schluss, in Christus bin ich eingepfropft, hinzugefügt in die Segenslinie von Abraham her. Und der Segen Abrahams ist mein Segen in Jesus Christus. Und das, meine Familiengeschichte ist Wiederherstellung, ist Berufung Gottes, was immer Gott an Berufung und Kraft und Fähigkeit und Möglichkeiten in unsere Familie gelegt hat, ich werde es ausgraben und ergreifen. Es gibt eine zweite Chance. Für dich, für deine Kinder und Kindeskinder, ergreif die Chance. Ob das? Ist wichtig, ja. Es ist auch wichtig, dass wir anfangen, anders zu denken. Ja, die Korachiter hätten eigentlich keine Chance mehr gehabt. Die waren verfemmt. Ja, das waren diese Blöden, die Bösen, die Gotteslästerer, die Gegenwart, die Rebellen. Und wenn du mal so zugeordnet bist, auch vielleicht im Berufsleben und gemobbt wirst, dann steh auf und sag, es gibt eine zweite Chance. Und ich gehe raus aus dieser Verknechtung und aus dieser Verengung und aus dieser Verurteilung im Namen Jesus Christus. Denn meine Geschichte ist eine Geschichte Gottes in meinem Leben. Korachiter. Und die haben wieder ihre Berufung ergriffen und haben gedient und die haben es sogar geschafft. 11 ihrer Lieder sind in die Charts gekommen. Von 150 Psalmen, 11 davon sind von den Korachiter. Ja, Wiederherstellung. So, ein Lied der Korachiter. Schon mal ermutigend, wenn wir so rein in Zeiten der Not uns bewusst zu machen, was immer passiert. Dann bitte sprich nicht negativ über dich und deine Familie, sondern sagen, nein, die Not ist nicht wieder etwas, wo wir als Familie wiederum zu leiden haben, sondern ich stehe auf in meiner Berufung, in meiner Kraft, in meinen Möglichkeiten. Ich stehe auf in der Gnade und Berufung Gottes. Heute Morgen haben wir es gesungen, Amazing Grace, erstaunliche Gnade. So vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Das heißt schlicht und einfach im Sopran. Ja, nicht, dass wir da irgendwas Falsches interpretieren. Das heißt, es wird auch gesagt, in welcher Weise das Lied zu singen ist. Interessant. Was hörst du von Musik, wenn du in Zeiten der Not bist? Susan takes you down zu der Depression. Ja. Was tut? Es ist, wir haben zu oft Diskussionen gehabt über Musikstile. Ja, das ist dämonisch, das ist geistliche Musik. Es ist nicht eine Frage des Musikstils, sondern was tut die Musik mit uns? Das ist die Frage. Ja. Erbaut mich die Musik? Stärkt mich? Ermutigt sie mich? Oder macht sie mich depressiv und ich will mich hinterher umbringen? Was macht die Musik mit uns? Welche Musik hörst du in Zeiten der Not? Welche Musik spielt man jetzt? Und es ist interessant, da will ich nicht zu tief reingehen, aber hört mal zu, welche Art von Lieder zu welchen Zeiten populär sind. Welcher Musikstil. Du siehst ein bisschen die Seele der Bevölkerung in der Art und Weise, welche Musik gespielt wird und gehört wird. So, deshalb Stimmung hier im Sopran zu singen, in Dur, nicht in Moll, was auch immer. Das heißt, die wollten schon auch, dass dieses Lied, wo eigentlich es darum geht, die großen Nöte, die uns getroffen haben, dass es in einer Weise gesungen wird, was die Seele erhebt. Und nicht in einer depressiven Stimmung. So, zwei Sachen nehmen wir schon mit, so aus diesem, oder könnt ihr mitnehmen, zuhören. Es gibt eine zweite Chance. In Zeiten der Not, zieh dir nicht die Not an, sondern zieh dir die Berufung an. Zweitens, welche Lieder lässt du auf dich wirken? Welche Lieder singst du? Gut, wenn wir dann gute Anbetungslieder haben, wie wir es heute Morgen gesungen haben. Ich horch immer in deiner Betungszeit zu, welche Lieder werden gesungen und gespielt. Ich bin immer dankbar und froh, wenn sie christusorientiert sind, wenn sie die Seele erheben, wenn es unseren Glauben stärkt und nicht, wenn wir dann noch da hinterher nach der Lobpreis da sitzen und sagen, ach, ist die Welt schrecklich. Sondern dass die Lobpreismusik, die Lieder uns erheben und stärken und Glauben und Ermutigung bringen und diese Lieder summ und sing und lass sie auf dich wirken. Und wie gesagt, es müssen nicht nur geistliche Lieder sein, aber Lieder, die etwas Erhebendes und Gutes und Stärkendes mit deiner Seele tun. Gehen wir weiter im Text. Also es ist eine richtige Bibelauslegung jetzt, ja, ist okay? Ja? Dann könnt ihr es auch nachvollziehen, wenn ihr Psalm 46 lest. Ich schwenke jetzt um in die neue Genfer Übersetzung, weil die hier das besser rüberbringt, als der Herr Luther übersetzt hat. Erste Handreichung im Text ist, fürchte dich nicht, sondern finde Gottes Hilfe. Vers 2, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Also im Grunde sagt er jetzt hier, ich fürchte mich nicht. Das wissen wir schon, das muss man nicht immer wieder betonen, aber es gibt 365 Mal in der Schrift, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ein fürchte dich nicht für jeden Tag. Es ist nicht gut, sich zu fürchten. Ab und zu mal, wenn ein Löwe kommt und will dich auffressen, dann ist gut, wenn du Angst hast und rennst. Ja. Aber das sind wenige Momente, wo die Angst beflügelt und hilft. Es ist meistens so, dass Angst uns in die Enge führt, dass Angst uns ins Stammhirn führt. Wir können nicht mehr denken, wir sind nicht mehr kreativ, unsere Seele holt keine Luft mehr, wir haben keine Kraft mehr, sondern die Angst macht uns mürbe kaputt. Immer wieder die Aufforderung ist ein Befehl, fürchte dich nicht. Was soll ich dann machen? Such deine Hilfe bei Gott. Ja. Fürchte dich nicht. Und das ist sogar so ein bisschen, wenn er hier lässt, selbst wenn auch die Erde bebt und wankt. Also was er hier sagt ist, es ist noch gar nicht so schlimm, aber selbst wenn eine Atombombe fällt, das ist ungefähr die Größenordnung, die hier formuliert wird, selbst wenn eine Hungersnot über uns reinbricht, selbst wenn der Putin den Gashahn abdreht, selbst wenn... Wir fürchten uns nicht. Das ist so eine gesunde Trotzgeneration. Sag, was? Noch mehr Nachrichten? Komm, schreit noch lauter, was noch alles auf uns zukommt. Selbst wenn, ich schreie dagegen, ich fürchte mich nicht. Das ist eine interessante Haltung, oder? So quasi, der hebt nochmal das Ganze hoch. Es ist noch gar nicht so schlimm, aber es sind schwere Nöte, die uns getroffen haben. Und er sagt, selbst wenn es noch schwieriger wird, wir fürchten uns nicht, sondern. Und das ist so eine Handreichung, schrei an gegen diese Negativnachrichten. Selbst wenn, so what? Selbst wenn, ich fürchte mich nicht, sondern. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Im Grunde sagt er, es gibt so eine Fülle von Möglichkeiten, die Gott für uns bereit hat in Zeiten der Not. Nur wir sehen sie nicht, weil wir so verengt sind in unserer Angst und wir schauen drauf und sagen, wenn er das Gas abdreht. Und wir sehen nicht die Fülle an Möglichkeiten und Hilfen, die Gott schon bereitet hat. Es gibt in der Wirtschaft eine Wahrheit, die heißt, die Knappheit von heute ist die Innovation von morgen. Die Knappheit von heute ist die Innovation von morgen. Das heißt, in Zeiten der Not, wenn es eng wird, wenn es knapp wird, erfinden wir Dinge. Und alle Erfindungen in dieser Welt sind immer nur ein Entdecken des schon Vorhandenen von Gott her. Denn wir entdecken nur Dinge, die schon da sind, nur haben wir sie vorher nicht gesehen. Oder? Wir entdecken auch in uns manchmal Dinge, die haben wir vorher noch gar nicht gesehen. Weißt du, was ich alles kann? Das merkst du aber erst in Zeiten der Knappheit. Ja? Wenn es eng wird und du musst sozusagen, wenn du überleben willst, dann musst du auf Dinge zurückgreifen, die waren vorher auch schon da, aber du hast sie nicht gesehen. Du hast nicht drauf zugegriffen oder warst einfach zu faul, sie zu entwickeln. Ja, ihr nicht, aber manche halt. Ja, manchmal braucht es einen Tritt in den Hintern, oder? Dass wir in das reingehen, was wir eigentlich schon können. Und es im Grunde ist es ein sehr, sehr praktischer Rat. Sag, hey, schrei an gegen diese ganzen Panikmachen und sag, so what, selbst wenn, ich fürchte mich nicht, sondern ich guck, Herr, was hast du denn eigentlich schon bereitet? Ich komme in diese Kreativität, was ist das, die linke Hirnhälfte, glaube ich, ja. In die Kreativität, entdecke meine Augen, öffne ich, suche sozusagen nach den Fähigkeiten und Möglichkeiten. Also das heißt, wir suchen. Dieser Rat ist, fürchte dich nicht, denn Furcht und Angst führt uns in Enge, macht es enger, macht es noch schwieriger, wir sehen nicht mehr, sondern guck mal, welche Lösungen hat denn Gott schon bereit, aus der Fülle der Möglichkeiten Gottes. Und da können wir natürlich jetzt sicherlich ganz viele Beispiele auch nennen, wo wir das selber vielleicht auch schon erlebt haben. Und ich habe immer wieder in Zeiten der Knappheit, seit ich im Glauben gehe, habe ich immer wieder in Zeiten der Knappheit erlebt, wie Gott geholfen hat. Immer wieder. Und wir sind an der Stelle, wo wir heute sind, weil wir Dinge, Schritte gegangen sind, die ich mir niemals zugetraut hätte, wenn du mich vor 20 Jahren oder 30 Jahren gefragt hättest. Aber es steckte so viel drin. Unser Leben ist so reich, unsere Möglichkeiten sind so unfassbar groß. Wir haben sie nur erst dann ergriffen und entdeckt und ergriffen, nachdem wir in Schwierigkeiten gekommen sind. Und dann mussten wir irgendwas verlassen, um in ein nächstes reinzugehen. Und so wachsen und reifen wir. Und es ist, wie gesagt, schon immer hat es Gott bereitet, nur wir haben es vorher nicht gesehen. Und dieser Rat, der uns hier gegeben wird in der Schrift, ist, hör mal auf, immer da ins Boxhorn dich jagen zu lassen und immer wieder die Panikmache darauf einzugehen, sondern sag mal zu deiner Seele, es ist Schluss, ich fürchte mich nicht, selbst wenn, es wird immer eine Hilfe geben. Und dass die Hilfe nicht immer so ist, wie wir es uns zunächst vorgestellt haben in unserer Bequemlichkeit, okay. Aber es ist eine Hilfe, die wird uns weiterbringen. Selbst in Situationen, die Schwiegermutter meiner jüngsten Tochter, auch gläubiges Ehepaar, das wir auch gut kennen, ist die Frau vor 3 Jahren erkrankt an ALS. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo unheilbar ist. Und das ist sozusagen, die Muskeln werden aufgezehrt. Ja, das heißt, du kannst dann irgendwann nicht mehr reden, irgendwann funktioniert halt alles nicht mehr. Die ist jetzt verstorben vor einer guten Woche, 2 Wochen verstorben. Und es wurde sehr, sehr eng in der Zeit. Die letzten 12 Monate waren sehr schwierig. Aber ihr Mann sagt, und sie hat es auch noch vor einer Sekunde am Schluss nur noch auf dem Computer schreiben, also nicht mehr reden, sagt, es war die beste Zeit in unserer Ehe, die wir jemals hatten. Wir haben so eine Liebe füreinander entdeckt und entwickelt, die wir vorher versäumt hatten und nicht gesehen hatten. Und ich habe gesagt, es war für sie die beste Zeit in ihrer Ehe, so seltsam das jetzt klingt. Ja. Aber es wurde ganz eng, aber in ihrer Liebe wurde es ganz weit. Selbst in solchen Zeiten, wo vielleicht die Lösung, wir alle geglaubt und gehofft und gebetet haben, dass sie wieder gesund wird, das Wunder passiert der Gesundung, passiert das Wunder der Erneuerung, der Heilung der Ehe. Und es schien Gott wichtiger zu sein, dass ihre Ehe gesundet, als dass der Körper gesundet. Und sie sagen das selber so. Ist jetzt nicht was draufgelegt. So, hier könnten wir viele Beispiele anbringen. Finde Gottes Lösungen. Er schenkt Hilfe, Lösungen mehr als genug. Eine Fülle von Hilfen ist vorhanden. Wenn es eng wird, sag zu deiner Seele, bin doch mal gespannt, was ich jetzt Neues entdecken werde. Welche Hilfe werde ich nun erleben und erkennen? Okay? Begriffen? Das reicht schon mal. Machen wir trotzdem Punkt 2. Zweiter Gedanke, bleib fröhlich und schöpfe aus Gottes Quellen. Da haben wir heute Morgen schon in der Einleitung schon ein bisschen was drüber gehört. Lese ich wieder den Text, Vers 5. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes. Wisst ihr, welche Waffe Freude ist? Freude ist eine echte Waffe in Zeiten der Not. Lach gegen die Angst. Feiere an gegen die Angst. Wir haben ja gelernt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Andersrum, erst das Vergnügen, daraus kommt die Kraft zur Arbeit. Ja, ist biblisch. Erstes Vergnügen, daraus kommt die Kraft zur Arbeit. Freude gibt uns Zuversicht und Kraft und Energie, damit wir die schwierigen Herausforderungen anpacken können. Prinzip seht ihr bei Nehemia, ganz praktisch, das Volk Israel hat zum damaligen Zeitpunkt plötzlich wieder gesehen und erkannt, wie weit sie weg waren von all dem, was Gott eigentlich in ihr Leben hineingelegt hatte und was sie leben sollten. Sie waren weit weg von eigentlich der Lebensform, denn wo sie drin leben sollten. Sie haben das erkannt und es kam so eine Schwere auf das Volk. Das schaffen wir niemals. Wir haben so viele Probleme, so viel, was wir verändern müssen, wir schaffen das niemals, zu Zeiten von Nehemia. Und Nehemia als ein weiser Leiter sagt zu ihnen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was sagt er vorher? Geht nach Hause und esst und trinkt und feiert eine Woche lang. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es ist auch interessant, wie wir manchmal Dinge vergeistlichen. Ja? Denken, die Freude am Herrn ist im Gottesdienst sitzen und schön gucken. Ja. Und happy, clappy machen. Und der Nehemia sagt, nein, essen und trinken. Warum denn? Weil ich genieße und nehme auf, was Gott uns schon gegeben hat. Wir haben den Keller voll mit Essen und Trinken und fetten Speisen und im Grunde sagen wir uns und vereinnahmen, verleiben uns das, was wir schon an Gnade und Gunst und Segen und Ernte empfangen haben von Gott. Und er sagt jetzt, feiert eine Woche, in anderen Worten kann man auch sagen, denkt mal drüber nach und nicht nur nachdenken, sondern ergreift und erfasst, was ihr schon habt. Genießt die Zeit miteinander als Ehepaar, als Freunde, als Geschwister, mit Kindern und feiert zusammen und macht euren Sonntag richtig frisch und fröhlich und toll, denn ihr habt schon so viel, was ihr zur Verfügung habt, was ihr erlebt habt, was euch zur Verfügung steht, feiert und dann geht Kraft dieser Freude in die nächste Woche. Die Woche fängt mit dem Sonntag an, nicht mit dem Montag. Ganz wichtig. Ja. So die Arbeit, die Industrie hat uns eingebläut von Montag bis Samstag arbeiten, dann noch bis Freitag arbeiten, jetzt noch bis Donnerstag arbeiten, aber von Montag, ja, und dann das Wochenende zum Ausruhen. Ja. Und dann, das heißt, die ganze orientiert sich an der Arbeit und an der Leistung. Von der Bibel her ist es genau umgekehrt. Gott hat uns in den Sonntag hinein erschaffen. Der Herr hat alles getan, erschaffen vom ersten bis zum sechsten Tag. Am sechsten Tag erschuf er den Menschen und dann war Feiertag. So, wir sind in den Feiertag hineingeboren, deshalb kommen wir nicht klar mit, die Woche fängt mit Montag an. Das ist immer komisch, weil wir so nicht erschaffen sind. So, mit dem Sonntag fängt die Woche an. Das heißt, wir kommen aus der Erholung, wir kommen aus der Stärkung, wir ergreifen, was Gott zur Verfügung gestellt hat, was wir aus Gnade empfangen haben, was wir gar nicht erschaffen haben, sondern schon da ist. Wir ergreifen es und daraus stärken wir uns und mit dieser Stärke und mit dieser Kraft gehen wir dann an die Herausforderungen, die ohne Zweifel vor uns liegen. Gott ist in unserer Mitte. Das ist ja so eine einfache Wahrheit, die wir aber im Alltag auch oftmals vergessen. Mit all seinen Quellen, all seinen Möglichkeiten, und wir haben das heute ein bisschen eingeübt, macht es im Alltag mal kurz 5 Minuten innehalten und spüren, wie die Kraft Gottes in dir ist. Der Geist Gottes ist in uns. Wirklich mal so innehalten und sagen, Geist Gottes, wieder deine Nähe zu spüren. So ein bisschen wie beim Ehepaar Händchen halten. Ach, du bist noch da. Ja. So ein bisschen Händchen halten mit dem Geist Gottes. Ach, du bist da auch. Und dann spüren wir schon die Energie, die Kraft, die da ist. Im Geist Gottes ist ja unfassbare Energie. Ist dir noch bewusst, welcher Geist in dir wohnt? Es ist derselbe Heilige Geist, der bei der Schöpfung brütete über dem Tohuwabohu, über dem Chaos, über dem Unmöglich, über dem Zustand von absoluter Verödung. Da ist das, was wir im Moment befürchten, ein Dreck dagegen. Aber der Geist Gottes brütete darüber und dann kam das Wort und eine neue Welt wurde erschaffen. Etwas Neues ist hervorgekommen aus dem Chaos, aus dem Durcheinander, aus dem Unmöglichen. Und du findest immer wieder durch die Schrift hindurch, wie der Heilige Geist wirkt, genau in solchen Unmöglichkeitssituationen, in Zeiten, wo man sagt, es geht nicht. Totengebeine, und ich muss euch nicht alles sagen, ihr könnt durch die Schrift gehen. Und dieser Heilige Geist wohnt in dir. Und zwar nicht nur, wenn du hier im Gottesdienst sitzt, sondern auch, wenn du am Montag bei der Arbeit bist, wenn du am Dienstag in der Schule bist oder auf der Uni oder wenn du irgendwelche Herausforderungen bist oder wenn du im Krankenbett liegst oder was immer deine Situation sein mag. Der Geist Gottes in seiner vollen Qualität und Kraft ist da. Halt mal ein bisschen Händchen mit dem Heiligen Geist und spür die Power. Gut, dass wir dafür nicht die Pastoren brauchen, oder? Schnell, komm! Ja. Nein, der Geist Gottes ist da. Lerne, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Auch eine sehr einfache Wahrheit. Ja, gut, reicht. Ich will mir nicht alle Gedanken sagen, sonst wird es zu viel. Ein letzter, dritter Punkt. Werde still und erkenne die Größe Gottes. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt. Hier heißt es im Luther, seid stille und erkennt. Auch schön ausformuliert. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in alle Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Was für kraftvolle Worte. Was ist die Lehreinheit hier? In Zeiten der Not, wenn es eng wird, werde still, heißt im Grunde, hör mal auf, wie es hier schön formuliert, mit deinem inneren Aufruhr. Das kann ich auch zu meiner Seele sagen, zu meinen Gedanken sagen. Jetzt hör mal auf mit deinem Aufruhr, mit deiner Rebellion, mit immer dagegen sein. Jetzt sei mal still. Ich sage zu meiner Seele und zu meinen Gedanken, hey, ist Silenzium, Stille. Ja. Und dann wieder die Hinwendung zu der Größe Gottes. Denn meine Seele macht mir immer Panik in solchen Situationen. Und ich sage zu meiner Seele, hör auf mit dem Aufruhr jetzt. Und er wendet sich die Seele zu und ich beschreibe Gottes Möglichkeiten und Gottes Tat. Ist eigentlich Anbetung, ja, die Beschreibung von Gott selbst. Und Lobpreis ist die Beschreibung seiner Taten. Also ich gehe im Grunde in eine Anbetungshaltung, in eine Lobpreishaltung und male mir vor Augen, wie groß mein Gott ist. Mit wem habe ich es denn hier eigentlich zu tun? Und dann spricht in das Ganze Gott selbst hinein und sagt, erkenne, dass ich allein Gott bin. Es gibt niemand, der mir was zu sagen hätte. Es gibt keinen Größeren, es gibt keinen neben mir, sondern ich bin allein Gott. Und dann kommt der Powersatz, der allmächtige Herr, den haben wir jetzt beschrieben, da haben wir uns mit beschäftigt, ist mit uns. Was für eine kraftvolle Aussage, so schlicht und so einfach, aber so kraftvoll. Wenn ich mir bewusst gemacht habe, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun und ich male mir wieder vor Augen und mache mir wieder bewusst, wer mein Gott ist. Und dieser Gott ist für mich. Und Paulus formuliert an anderer Stelle, wer mag dann wieder mich sein? So mache ich dicke Backen, Gott ist für mich. Und ihr kennt es so, wenn ihr vielleicht einen großen Bruder oder so hattet, ja, so, und der ist dann neben euch, ja, oder ihr habt so den stärksten, mein David ist ja bei der Armee, ja, wenn der mit seiner breiten Brust neben einem läuft, da fühlst du dich sicher. Ja, so. Und das ist nur ein Mensch. Und so dieses Bewusstsein, der allmächtige Gott ist an meiner Seite, so, Klassenarbeit. Ja. Ja. So. Was, Bedrohung von mein Arbeitsplatz könnte wegbrechen. Pah! Gott ist für mich. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Und dieses Bewusstsein in Zeiten, wenn es eng wird, ihr merkt, das sind Haltungen, die tun was mit uns und verändern uns, sodass wir dann auch die Not und die Herausforderungen, die sich damit verbinden, anpacken können, etwas leisten und gestalten können und nicht kaputt gehen an zerstörerischen Gedanken und Haltungen. Ich habe eine Folie, die habe ich euch schon mal gezeigt, an anderer Stelle zum Abschluss. Von Knappheit zur Innovation. Ich finde es ganz spannend, wie immer wieder, ihr wisst ja, ich bin auch in der Wirtschaft und an anderen Stellen unterwegs, mitten in der Gesellschaft und muss mich dann auch mit Literatur immer wieder auseinandersetzen, was so im Markt an Neuem kommt. Und es ist ganz interessant, dass hier die U-Theorie, so vor, ist es ungefähr 10 Jahre her, gelehrt wird, auch praktiziert wird. Und ich will es euch nicht, es ist zu kompliziert, es zu detailliert zu erkunden, aber bewusst machen. Interessant ist, im Grunde sagt der Autor, die Probleme, wie auch schon mal Einstein sagte, das, was die Vorgehensweisen, die uns in die Probleme geführt haben, die wir jetzt haben, können wir nicht mit den gleichen Vorgehensweisen wieder die Probleme auch lösen. Sondern wir brauchen neue Ansätze, neue Gedanken. Und das ist im Grunde, was wir jetzt im Psalm 46 durchgenommen haben, ist, ich muss mich mal sozusagen gegen dieses Allgemeine, das wegschieben und mich öffnen und sagen, Herr, es muss andere Möglichkeiten geben. Und interessanterweise, was er sagt, du gehst sozusagen vom Innehalten in das Seeing, also ich öffne mein Denken, ich öffne mein Fühlen, ich öffne meinen Willen, ich lasse los, dieses Loslassen und komme dann in den Zustand, und er nennt das Presencing. Und es ist sehr interessant, weil wir kennen das als Volk Gottes, wo wir sagen, wir sind stille vor dem Herrn. Wir hören, wir spüren. Er sagt hier, wir greifen auf die Quellen zu, die es gibt. Er ist kein Christ, er ist ein Anthroposoph, aber weiß, es gibt Quellen, die gehen über uns hinaus. Und wir kennen die Quelle. Und es ist genau hier im Psalm 46, deshalb nehme ich das, beschrieben. Gott ist in unserer Mitte, es ist eine Quelle, sind die Quellen Gottes, sind da, sind vorhanden. Und erst aber durch dieses Loslassen von, ich lasse los von meinen Haltungen und Gedanken, die mich verengt haben, die mich in Probleme gebracht haben, die mir immer wieder die alten Dinge vorkauen und die alten Lösungen, was unsere Regierung jetzt immer wieder versucht, mit Geld das ganze Problem zu lösen, das wird nicht funktionieren, sondern wir werden loslassen müssen und ein paar Dinge uns verabschieden, die wir gewohnt waren und dann aber dieses Spüren, Hinhören und sagen, was gibt es an neuen Möglichkeiten?
und zugreifen im Grunde, und das kennen wir als Volk Gottes, zugreifen auf die unendlichen Quellen unseres Gottes. Das heißt, innehalten, stille werden im Alltag, mittendrin, innehalten und sagen, Herr, was sind deine Lösungen? Einzel, aber auch als Volk. Und wir lernen das auch im Gebet miteinander, hören das Gebet, oder? Nicht um, oh, jetzt habe ich auch ein prophetisches Wörtle, sondern einzutauchen in diese Gegenwart Gottes, Präsenzing, was für ein schönes Wort. Ja? In die Gegenwart des allmächtigen Gottes einzutauchen, sagt er jetzt nicht. Sondern Presencing ist sozusagen, er beschreibt einen Zustand, wo wir wahrnehmen können, was in uns ist und über uns hinausgeht. Und dann sagt er so, aus dem heraus ein Keimen lassen, das in uns, jetzt haben wir was empfangen und wir lassen das keimen, wir lassen das reifen in uns und dann fangen wir mal an, das zu verdichten, also das heißt, mal klarer Gedanken zu fassen, das könnte bedeuten, das zu interpretieren. Und dann erproben wir das mal. Also so Pilotprojekte könnte doch funktionieren vielleicht. Und dann stellen wir fest, tatsächlich, es funktioniert. Und dann wird es sozusagen in die Welt gebracht, Performing, also wieder in die Welt zu bringen. So U-Theorie, wenn ihr es mal irgendwo hört. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich fand es sehr spannend, weil im Grunde Psalm 46 genau das beschreibt. Genau das. Nur im Bewusstsein des allmächtigen Gottes, im Bewusstsein, dass wir sein Volk sind und als sein Volk in diese Möglichkeit haben. Als Gemeinden, vor allem charismatische Gemeinden, haben wir das gelernt. Wir haben es nur nicht oftmals verwendet, um zu sagen, zu entdecken, sondern eher so zur Selbstbeweihräucherung oder vielleicht auch zu sagen, guck mal, wie charismatisch ich bin. Ja. Auch schön, ja, das ist okay. Aber jetzt werden wir es brauchen. Denn wir kommen in Engpässe, in Nöte, wo wir keine klassischen Lösungen mehr haben. Vielleicht auch du in deinem ganz persönlichen Leben oder ihr als Familie oder in deinem Arbeitsplatz. Und dann diese Psalm 46 Vorgehensweise, dieses Loslassen, nicht mehr zu fürchten und so weiter, wie wir es gesehen haben. Und dann werdet stille in der Gegenwart Gottes und saugt von diesen ewigen Quellen und von diesen ewigen Möglichkeiten unseres Gottes. Offenbarung, Erkenntnis fließt. Der Heilige Geist zeigt uns Lösungen auf. Im Miteinander zuhören, erkennen wir auch in der Fülle der Gemeinschaft die Gedanken Gottes und es formt sich etwas, wo wir sagen, oh, das könnte doch heißen, das. Wie geht's weiter für uns als Gemeinde? Ja, da kann man ganz viel rumschießen und sagen, ach, wir gucken, was die machen und was jene machen und früher haben wir gemacht, wird nicht helfen. Wird nicht helfen. Aber dort, Herr, wir öffnen unser Denken, wir öffnen unser Fühlen, wir öffnen unseren Willen in deiner Gegenwart. Und dann hören wir miteinander, nehmen wahr. Hören ist vielleicht auch zu schwach, wir nehmen wahr. Mit allen Sinnen, mit unserem Geist nehmen wir wahr, Herr, was sind deine Gedanken? Und dann entdecken wir etwas, was schon da ist. Was Gott schon geschenkt hat, was Gott schon gegeben hat. Und ergreifen es und bringen es Schritt für Schritt in die Wirklichkeit. Und so entstehen neue Möglichkeiten, Hilfen zu Zeiten, wo wir in völlige Engpässe geraten sind. Und es weitet sich ein Land. Denn Gottes Möglichkeiten sind wie ein weites Land. Und er stellt unseren Fuß auf ein weites Land. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für deine Handreichungen, die du uns in deinem Wort gibst. So lebensnah, so lebenspraktisch. Aber auch nicht irgendwie, das müssen wir erreichen, sondern es ist da. Wir feiern deine Gegenwart, Herr. Wir feiern deine Gegenwart in unserem Leben. Wir feiern deine Gnade in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir dich nicht irgendwo erstmal erobern müssen, dass wir dich irgendwie erlangen und erreichen müssen, sondern du bist gekommen, du bist da, du sitzt an unserem Tisch. Nicht mal nur, dass wir an deinem Tisch sitzen dürfen, sondern du bist gekommen, an unserem Tisch zu sitzen. Du bist in unser Leben, in unsere Stadt, in unsere Lebensmöglichkeiten, in unsere Engpässe gekommen. Du kommst in unser Tohuwabohu, du bist mittendrin, Herr. Und du hast einen Sack voller Lösungen dabei, die schon gegenwärtig sind durch dich. Möglichkeiten, die Fülle, Hilfen, die Fülle. Und deshalb lösen wir uns von der Panik, lösen uns von den zerstörerischen Gedanken, die uns immer nur niedermachen und klein halten und mutlos zurücklassen. Wir sagen, selbst wenn, unser Gott ist größer und er ist für uns. Und wir sprechen das aus, Herr, in deinem Namen über unser Leben, über unseren Körper, Geist, über unsere Beziehungen, über unser Umfeld, dort wo wir drinstehen, über unsere Gemeinde, über unsere Stadt. Gott ist für uns. Was wollen Menschen uns tun? Gott ist für uns. Und wir rufen das aus und stärken unsere Seele, unseren Geist an dieser Tatsache, an diesem für uns sein und richten uns daran auf, Herr. Und danke, dass es nicht nur etwas ist, wo wir wieder Mut und Gedanken neu schöpfen können, sondern dass du uns auch ganz praktische Hilfen gibst, dass wir erkennen dürfen, wie wir aus diesen Engpässen rauskommen, wie Lösungen sind, wie sie tatsächlich aussehen im praktischen Alltag. Danke, Herr, dass du Innovationen gibst, dass du Gedanken der Zukunft gibst, dass du uns Impulse gibst, die wir brauchen, um in unserem Leben nicht nur es zu bewältigen, sondern Zukunft zu gestalten. Und darin wollen wir dich loben und preisen. Und daran soll auch die Welt um uns herum sehen, unser Gott ist gegenwärtig. Ein Gott, eine feste Burg, eine Zuflucht, ein Hoffnungsort. Ein Gott, der für uns ist. Amen.